Selma Lagerlöf berichtet uns von der wundersamen Reise des Nils Holgersson mit den Wildgänsen. In der Neujahrsnacht der Tiere streiten zwei Erzähler um den ersten Platz ihrer Geschichten. Einmal zeigt der Waldkönig den Tieren ihre Zukunft und dann erzählt Clement, wie Nils zu ihm gekommen ist. Auf der Sennhütte war die Arbeit beendet und das Abendbrot gegessen, aber die Leute blieben noch sitzen und plauderten. Es war lange her, seit sie eine Sommernacht im Walde zugebracht hatten, und sie fanden, es sei ein Jammer, sich hinzulegen und zu schlafen. Es war so hell wie am lichten Tag, und die Sennerinnen waren mit ihrer Handarbeit beschäftigt. Von Zeit zu Zeit aber sahen sie auf, schauten in den Wald hinein und lächelten still vor sich hin. »Ja, nun sind wir wieder hier«, sagten sie. Das Dorf mit all seiner Unruhe entschwand aus ihrer Erinnerung und der tiefe Frieden des Waldes umfing sie. Wenn sie daheim auf dem Hof daran dachten, dass sie den ganzen Sommer hier oben im Walde allein zubringen müssten, konnten sie kaum begreifen, wie sie das aushalten sollten. Sobald sie aber in die Sennhütte hinaufgekommen waren, fühlten sie, dass dies ihre allerbeste Zeit war. Von den in der Nähe gelegenen Sennhütten waren einige junge Mädchen und Burschen zu Besuch gekommen. So war es denn eine ganz stattliche Anzahl, die sich in dem Gras vor den Hütten gelagert hatte. Aber es wollte keine richtige Unterhaltung in Gang kommen. Die Burschen mussten am nächsten Tag wieder in das Dorf hinab und die Sennerinnen gaben ihnen allerlei kleine Aufträge und schickten Grüße an die zu Hause gebliebenen durch sie ins Tal hinab. Viel mehr wurde nicht geredet. Da sah die Älteste der Sennerinnen von ihrer Arbeit auf und sagte munter, »So still braucht es hier auf der Alm doch heute Abend nicht zuzugehen, denn wir haben doch Männer unter uns, die sonst gerne etwas erzählen. Der eine ist Clement Larsson, der hier neben mir sitzt, und der andere ist Bernhard von Sunnansee, der da drüben steht und nach den Plackhasen hinaufsieht. Ich finde, wir sollten sie bitten, dass uns jeder eine Geschichte erzählt, und wer die schönste erzählt, der soll das Halstuch haben, an dem ich hier stricke.« Dieser Vorschlag fand großen Beifall. Die beiden, die miteinander wetteifern sollten, machten natürlich anfangs Einwendungen, fügten sie sich jedoch bald. Clement schlug vor, dass Bernhard beginnen sollte, und dieser hatte nichts dagegen. Er kannte Clemens Larsson kaum, ging aber von der Voraussetzung aus, dass dieser irgendeine alte Geschichte von Gespenstern und Kobolden zum Besten geben würde. Und da er wusste, dass die Leute dergleichen gern hörten, hielt er es für das Klügste, auch so etwas zu wählen. Vor mehreren hundert Jahren, begann er, geschah es, dass ein Propst hier in Delsbo in einer Neujahrsnacht mitten durch den dichten Wald ritt. Er saß in seinem Pelz und mit einer Pelzmütze auf seinem Pferd, und an dem Sattelknopf hing eine Tasche, in der er die Altargeräte, die Agende und seinen Talar gepackt hatte. Spät am Abend war er zu einem Kranken tief drinnen im Walde geholt worden, und er hatte bis tief in die Nacht hinein bei ihm gesessen und mit ihm gesprochen. Jetzt befand er sich endlich auf dem Heimweg, aber er fürchtete, dass er erst weit nach Mitternacht den Propsthof wieder erreichen würde. Wenn er nun doch einmal die Nacht auf dem Pferderücken zubringen sollte, statt ruhig in seinem Bett zu liegen, so war er wenigstens froh, dass die Nacht nicht gar zu arg war. Es war mildes Wetter und stille Luft bei bedecktem Himmel. Der Vollmond stand groß und rund hinter den Wolken und leuchtete, wenn er selbst auch nicht zu sehen war. Wäre das bisschen Mondschein nicht gewesen, so hätte er den Weg nur schwer von dem Erdboden unterscheiden können, denn es lag kein Schnee und alles hatte dieselbe graubraune Farbe. Der Probst ritt in dieser Nacht ein Pferd, auf das er große Stücke hielt. Es war sowohl kräftig als auch ausdauernd und fast so klug wie ein Mensch. So hatte der Probst zum Beispiel wiederholt bemerkt, dass das Pferd von jedem beliebigen Ort in dem weiten Kirchspiel sich wieder nach Hause zurückfinden konnte. Darauf verließ er sich so fest, dass er sich eigentlich nie mehr die Mühe machte, an den Weg zu denken, wenn er dieses Pferd ritt. Und so kam er auch jetzt mit schlaff herabhängenden Zügeln mitten durch die graue Nacht und den wilden Wald geritten, während seine Gedanken weit abschweiften. Während der Probst so dasaß, dachte er an die Predigt, die er am nächsten Tag halten wollte, und noch an mancherlei anderes, und es währte ziemlich lange, bis ihm einfiel, sich klar darüber zu werden, wie weit es noch bis nach Hause sei. Als er dann schließlich aufsah und gewahrte, dass ihn der Wald immer noch ebenso dicht umgab wie am Anfang des Rittes, fing er allmählich an, sich zu verwundern. Er war jetzt so lange unterwegs gewesen, dass er meinte, er müsse den bebauten Teil des Kirchspiels bereits erreicht haben. Delsbo sah damals nicht so aus wie heutzutage. Die Kirche und der Probsthof und all die großen Höfe und Dörfer lagen in dem nördlichen Teil des Kirchspiels um den Deel herum, und im Süden gab es nichts weiter als Berge und Wälder. Als der Probst sah, dass er sich noch in einer unbebauten Gegend befand, wusste er also, dass er in dem südlichen Teil des Kirchspiels war und dass er, um nach Hause zu gelangen, nach Norden reiten musste. Aber gerade das schien er nicht zu tun. Da waren weder Mond noch Sterne, nach denen er sich hätte richten können. Aber er gehörte zu denen, die den Kompass im Kopf haben. Und er hatte das bestimmte Gefühl, dass er gen Süden oder vielleicht gen Osten ritte. Er war schon im Begriff, das Pferd zu wenden, aber dann besann er sich. Das Pferd war noch niemals irre gegangen, und das tat es sicher auch jetzt nicht. Viel eher würde er selbst sich geirrt haben. Seine Gedanken waren ja weit abgeschweift. Da hatte er des Weges wohl nicht geachtet. Er ließ das Pferd in der bisherigen Richtung weitergehen und versank bald wieder in seine Gedanken. Gleich darauf aber traf ihn ein großer Zweig mit einer solchen Gewalt, dass er ihn fast vom Pferd gerissen hätte. Und da sah er ein, dass er sich klar darüber werden müsse, wohin er geraten war. Er guckte auf den Weg hinab und entdeckte, dass er über weichen Moorboden ritt, wo kein getretener Pfad zu entdecken war. Das Pferd ging aber ohne Zögern weiter. Doch so wie vorhin war der Probst auch jetzt überzeugt, dass er die verkehrte Richtung eingeschlagen hatte. Diesmal entschloss er sich einzugreifen. Er griff fest in die Zügel, um das Tier zum Umkehren zu zwingen, und es gelang ihm auch, es auf den Weg zurückzutreiben. Kaum jedoch dort angelangt, benutzte das Pferd einen Richtpfad zwischen zwei Bäumen und lief geradewegs wieder in den Wald hinein. Der Probst war so fest überzeugt, dass die Richtung verkehrt war, wie man überhaupt nur von etwas überzeugt sein kann. Da aber das Pferd so sicher zu sein schien, glaubte er, dass es jetzt vielleicht einen besseren Weg aufsuchen wolle, und so ließ er es denn laufen. Das Pferd kam schnell vorwärts, obwohl es auf keinem Wege lief. Kam es an einen Bergabhang, so kletterte es geschickt wie eine Ziege hinauf, und wenn es dann wieder bergab ging, setzte es alle vier Füße dicht nebeneinander und rutschte die steile Bergwand hinab. Fände es doch nur bis zur Kirchzeit den Weg nach Hause, dachte der Propst. Ich möchte wohl wissen, was meine Delsboer sagen würde, wenn ich nicht rechtzeitig in die Kirche käme. Er hatte nicht lange Zeit, darüber nachzudenken, denn plötzlich kam er an einen Ort, der ihm bekannt war. Es war ein kleiner, dunkler Waldsee, wo er im letzten Sommer gefischt hatte. Nun war er sich klar darüber, dass es sich wirklich so verhielt, wie er gefürchtet hatte. Er befand sich tief drinnen in den Wäldern, und das Pferd ging in südöstlicher Richtung immer weiter. Es schien, als sei es darauf versessen, ihn so weit wie möglich vom Pfarrhaus wegzuführen. Der Propst sprang augenblicklich aus dem Sattel. Er konnte sich nicht so von dem Pferd in die Wildnis tragen lassen. Er musste nach Hause, und da das Pferd mit aller Macht irregehen wollte, beschloss er, zu Fuß zu gehen und das Pferd zu führen, bis sie auf bekanntem Weg angelangt waren. So wickelte er denn den Zügel um den Arm und trat die Wanderung an. Es war keine leichte Sache, in einem schweren Pelz durch den wilden Wald zu gehen, aber der Propst war ein starker und abgehärteter Mann, der sich vor nichts fürchtete. Bald aber erschwerte ihm das Pferd von neuem die Wanderung. Es wollte ihm nicht folgen, sondern stemmte die Hufe fest gegen den Boden und sträubte sich. Schließlich wurde der Propst zornig. Er pflegte sonst nie, dieses Pferd zu schlagen. Darum wollte er auch jetzt nicht zu diesem Mittel greifen. Stattdessen warf er ihm die Zügel über den Hals und ging seiner Wege. »Dann müssen wir uns wohl hier trennen«, sagte er, »wenn du deinen eigenen Weg gehen willst.« Kaum hatte er jedoch ein paar Schritte gemacht, als das Pferd hinter ihm drein kam, ihn behutsam am Ärmel zupfte und ihn zurückzuhalten suchte. Der Propst wandte sich um und sah dem Pferd in die Augen, um zu erforschen, warum es sich so wunderlich gebärdete. Später konnte der Propst nie recht begreifen, wie es möglich war, aber das stand fest, trotz der Dunkelheit konnte er das Gesicht des Pferdes ganz deutlich sehen und darin lesen, als sei es das Antlitz eines Menschen gewesen. Er konnte sehen, dass sich das Pferd in einer fürchterlichen Angst und Not befand. Es sah ihn zugleich mit flehendem und vorwurfsvollem Blick an. »Ich habe dir gedient und dir Tag für Tag gehorcht«, schien es zu sagen. »Kannst du mir nicht diese eine Nacht folgen?« Der Propst wurde gerührt durch die Bitte, die er in den Augen des Tieres las. Es war klar, dass das Pferd in dieser Nacht in irgendeiner Weise seiner Hilfe bedurfte. Und da er ein kühner und mutiger Mann war, beschloss er sofort, ihm zu folgen. Ohne zu zögern, führte er das Pferd an einen Stein, um wieder aufzusteigen. »Geh jetzt nur«, sagte er, »ich will dich nicht verlassen, wenn du mich mithaben willst. Niemand soll dem Delsboer Propst nachsagen, dass er sich weigert, jemand zu folgen, der in Not ist.« Und fortan ließ er das Pferd laufen, wie es wollte, und dachte an nichts weiter, als sich im Sattel festzuhalten. Es wurde ein gefährlicher und anstrengender Ritt, und fast die ganze Zeit ging es bergauf. Der Wald war ringsumher so dicht, dass er kaum zwei Schritte weit sehen konnte. Aber es schien ihm, als ritten sie einen sehr hohen Berg hinan. Das Pferd arbeitete sich die halsbrecherischsten Abhänge empor. Hätte der Propst selbst die Zügel geführt, so würde er sich nicht im Traum haben einfallen lassen, ein Pferd einen solchen Weg bergan zu zwingen. »Du hast doch wohl nicht die Absicht, dich auf den Bluxas selbst hinaufzuwagen«, sagte der Propst zu dem Pferd und lachte. Er wusste, dass der Bluxas dort in der Nähe lag, aber es war einer der höchsten Berge im Helsingeland. Wie sie so weiterritten, merkte er, dass er und das Pferd nicht die einzigen waren, die in dieser Nacht unterwegs waren. er hörte Steine rollen und Zweige knacken. Es klang, als wenn sich große Tiere einen Weg durch den Wald bahnten. Er wusste, dass es dort in der Gegend von Wölfen wimmelte, und er dachte, ob ihn das Pferd wohl zum Kampf gegen die wilden Tiere führen wolle. Bergan ging es, ständig bergan, und je höher sie kamen, umso lichter wurde der Wald. Endlich ritten sie an einem fast kahlen Bergrücken entlang, so dass der Propst sich nach allen Seiten umsehen konnte. Er schaute über unermessliche Strecken Landes hinaus, wo Felsklippen und Berggrade abwechselten und die überall mit dunklen Wäldern bedeckt waren. Es war nicht leicht, sich in der Dunkelheit zurechtzufinden. Bald aber konnte er nicht darüber im Zweifel sein, wo er sich befand. »Ja, wahrlich«, dachte er, »wahrlich, dies ist der Blacksaß, den ich hinanreite. Das kann nicht anders sein. Nach Westen zu sehe ich den Jesuflack liegen und im Osten schimmert das Meer da draußen bei Atgö. Nach Norden sehe ich auch etwas, das glitzert. Das ist gewiss der Del. Und hier, tief unter mir, sehe ich den weißen Schaumgischt des Niamfoss. Ja, ich bin auf den Blacksaß hinaufgekommen. Das ist wahrlich ein Abenteuer.« Als sie auf dem Gipfel des Berges hinaufkamen, blieb das Pferd hinter einer buschigen Tanne stehen, als wenn es sich da verbergen wollte. Der Propst beugte sich vor und bog die Zweige auseinander, so dass er eine freie Aussicht hatte. Der kahle, flache Gipfel des Berges lag vor ihm ausgebreitet. Aber es war dort nicht öde und leer, so wie er sich gedacht hatte. Mitten auf dem offenen Platz lag ein großer Felsblock, und ringsumher war eine große Schar von Tieren versammelt. Es wollte dem Propst scheinen, als seien sie dahin gekommen, um eine Art Ting abzuhalten. Dem großen Stein zunächst sah der Propst die Bären, die stark und schwer gebaut, so dass sie pelzbekleideten Felsblöcken glichen. Sie hatten sich hingelegt und blinzelten ungeduldig mit ihren kleinen Augen. Man konnte deutlich sehen, dass sie eben aus dem Winterschlaf aufgestanden waren, um zum Ting zu gehen, und dass es ihnen schwer wurde, sich wach zu halten. Hinter ihnen saßen einige hundert Wölfe in dichten Reihen. Die waren nicht schläfrig, sondern mitten in dem winterlichen Dunkel viel lebhafter als sonst im Sommer. Sie saßen auf den Hinterfüßen wie Hunde, peitschten den Boden mit dem Schwanz und schnappten nach Luft, während ihnen die Zunge lang zum Rachen heraushing. Hinter den Wölfen schlichen die Luchse heran, steifbeinig und ungeschlacht, gleich großen, missgestalteten Katzen. Sie schienen den anderen Tieren gegenüber scheu zu sein und fauchten, wenn jemand in ihre Nähe kam. In der Reihe hinter den Luchsen sah man die Vielfraße, die ein Hundegesicht und ein Bärenpelz hatten. Sie fühlten sich nicht wohl auf dem Erdboden, sondern stampften ungeduldig mit ihren breiten Füßen und sehnten sich danach, in die Bäume wieder hinaufzukommen. Und wiederum hinter diesen, auf dem ganz freien Platz bis an den Waldessaum, wimmelte es von Füchsen, Wieseln, Mardern, klein und niedlich von Gestalt, aber mit noch wilderen und blutdürstigeren Augen als die großen Tiere. Der Propst konnte alle die Tiere ganz deutlich sehen, denn der ganze Platz war erhellt. Und auf dem hohen Stein in der Mitte stand nämlich der König des Waldes und hielt eine Fichtenfackel in der Hand, die mit einer hohen roten Flamme brannte. Der König des Waldes war so groß wie der höchste Baum im Wald. Er trug einen Mantel aus Tannenzweigen und seine Haare waren aus Tannenzapfen. Er stand ganz still, das Gesicht dem Wald zugewendet. Er spähte und lauschte. Obwohl der Probst das Ganze deutlich sah, war er so erstaunt, dass er sich förmlich dagegen sträubte und seinen Augen nicht recht trauen wollte. »Das ist doch ganz unmöglich«, dachte er. »Ich muss nicht recht bei Verstand sein. Ich bin zu lange in dem dunklen Wald umhergeritten. Meine Fantasie ist mit mir durchgegangen.« Trotzdem beobachtete er alles mit der größten Aufmerksamkeit und wartete in Spannung auf das, was er zu sehen bekommen würde und was sich hier ereignen sollte. Es vergingen nur ein paar Minuten, da vernahm er vom Walde her das Klingeln einer feinen Kuhglocke, und gleich darauf hörte er von neuem das Geräusch von Schritten und von knackenden Zweigen, als bahne sich ein großes Rudel von Tieren den Weg durch die Wildnis. Es war eine große Schar Haustiere, die dahergewandert kamen. Sie gingen in derselben Ordnung, wie wenn sie sich auf dem Weg zur Alm hinauf befänden. Zuerst kam die Glockenkuh, dann der Stier, darauf die anderen Kühe, und den Beschluss machte das Jungvieh und die Kälber. Dann folgten die Schafe in einer dichten Herde, dann die Ziegen und zu allerletzt ein paar Pferde und Füllen. Der Hirtenhund ging neben der Herde, aber da war weder ein Hirtenjunge noch eine Sennerin bei dem Vieh. Es schnitt dem Probst ins Herz, als er die zahmen Tiere so geradewegs auf die Raubtiere zukommen sah. Er war schon im Begriff, sich ihnen entgegenzustellen und ihnen zuzurufen, dass sie innehalten sollten. Aber er sah ja ein, dass es in keines Menschen Macht stand, die Schritte der Tiere in dieser Nacht zu hemmen, und so verhielt er sich denn ruhig. Es war ganz klar, dass sich die zahmen Tiere vor dem ängstigten, dem sie entgegengingen. Sie sahen bange und unglücklich aus. Selbst die Glockenkuh kam mit hängendem Kopf und zögendem Schritt daher. Die Ziegen hatten weder Lust zum Spielen noch zum Bocken. Die Pferde bemühten sich, mutig zu scheinen, aber sie zitterten am ganzen Leib vor Angst. Am jammervollsten aber sah der Hirtenhund aus. Er hatte den Schwanz eingezogen und kroch beinahe am Boden. Die Glockenkuh führte die Schar bis dicht an den Waldkönig, der auf dem Felsblock oben auf dem Gipfel des Berges stand. Sie ging rings um ihn herum, kehrte dann aber um, ohne dass nur eines der wilden Tiere sie angerührt hätte. Auf die gleiche Weise wanderte die ganze Herde unangetastet an den wilden Tieren vorüber. Und der Probst sah, dass der Waldgeist, als das Vieh an ihm vorüberzog, bald über dem einen, bald über dem anderen seine Fackel senkte und abwärts kehrte. Und jedes Mal, wenn sich dies wiederholte, stimmten die Raubtiere ein lautes, freudiges Gebrüll an, namentlich, wenn sich die Fackel über einer Kuh oder sonst einem größeren Tier gesenkt hatte. Das Tier aber, das die Fackel über sich herabsinken sah, stieß einen lauten, gellenden Schrei aus, als habe man ihm ein Messer in den Leib gepresst. Und die ganze Schar, zu der es gehörte, brach gleichfalls in ein Klagegeschrei aus. Plötzlich wurde es dem Probst klar, was er hier sah. Er hatte ja schon davon gehört, dass sich die Tiere in Delsbo in jeder Neujahrsnacht auf dem Blackhasen versammelten, damit der Waldkönig die Haustiere bezeichnete, die im Lauf des Jahres die Beute der Raubtiere werden sollten. Er empfand das größte Mitleid mit dem armen Vieh, das sich in der Gewalt der wilden Tiere befand, obwohl es ja keinen anderen Herrn haben sollte als den Menschen. Kaum war die erste Herde abgezogen, als abermals Kuhglocken unten vom Wald her ertönten und der Viehbestand eines anderen Hofes den Berg hinaufgewandert kam. Sie kamen in derselben Ordnung daher wie der erste Zug und gingen auf den Waldkönig zu, der strenge und ernsthaft dastand und ein Tier nach dem anderen als dem Tode verfallen bezeichnete. Und dieser Herde folgte ohne Aufenthalt eine Schar nach der anderen, Einige davon waren so klein, dass sie nur aus einer einzigen Kuh und einigen Schafen bestanden, andere nur aus ein paar Ziegen. Diese kamen offenbar aus armen kleinen Waldhütten, aber zum Waldkönig hin mussten sie alle, und er schonte keine von ihnen. Der Propst dachte an die Bauern in Delsbo, die ihre Haustiere so lieb hatten. Wenn sie dies wüssten, würden sie es sicher nicht so weitergehen lassen, dachte er. Sie würden eher ihr eigenes Leben wagen, als ihr Vieh zwischen Bären und Wölfen gehen zu lassen, um sich ihr Todesurteil von dem Waldkönig zu holen. Die letzte Schar, die daherkam, war das Vieh vom Pfarrhof. Der Propst konnte schon von weitem die Glocke der Glockenkuh erkennen. Und das tat das Pferd offenbar ebenfalls. Es zitterte an allen Gliedern und stand in Schweiß gebadet da. »Ja, jetzt kommt also die Reihe an dich, an den Waldkönig vorbeizugehen und dir dein Urteil zu holen«, sagte der Propst zu dem Pferd. »Fürchte dich aber nicht. Ich verstehe sehr wohl, warum du mich hierher geführt hast, und ich werde dich nicht im Stich lassen.« Der schöne Viehbestand vom Pfarrhof kam jetzt in einer langen Reihe aus dem Wald heraus und ging auf den Waldkönig und die wilden Tiere zu. Den Beschluss machte das Pferd, das seinen Herrn den Blacksasen hinaufgetragen hatte. Der Propst stieg nicht ab, sondern blieb sitzen und ließ sich von dem Tier zu dem Waldkönig tragen. Er hatte weder eine Flinte noch ein Messer, um sich zu verteidigen. Aber er hatte die Agenda herausgeholt und drückte sie fest gegen seine Brust, als er sich nun auf den Kampf mit dem Zauberer einließ. Zu Anfang schien es, als habe niemand ihn bemerkt. Ganz so wie die anderen Herden wanderte auch das Vieh vom Pfarrhof an dem Waldkönig vorüber. Der Waldkönig ließ die Fackel auf keines der Tiere herabsinken. Erst als das kluge Pferd kam, machte er eine Bewegung, als wolle er es für den Tod kennzeichnen. Im selben Augenblick aber hob der Propst die Agende in die Höhe, und der Fackelschein fiel auf das Kreuz, das den Einband des Buches zierte. Der Waldkönig stieß einen lauten, gellenden Schrei aus, die Fackel entfiel seiner Hand und lag am Boden. Die Flamme erlosch augenblicklich. Und in dem plötzlichen Übergang von Licht und Dunkel konnte der Propst nichts mehr sehen. Er hörte auch nichts. Rings um ihn her herrschte dasselbe tiefe Schweigen wie immer im Winter in der Wildnis. Da teilten sich plötzlich die schweren Wolken, die den Himmel bedeckten, und durch den Riss trat der Vollmond und warf seine Strahlen auf die Erde herab. Und nun sah der Propst, dass er und das Pferd ganz alleine auf dem Gipfel des Blacksasen standen. Nicht ein einziges von den wilden Tieren war mehr da. Die Erde war zerstampft von den vielen Viehherden, die darüber gewandert waren. Er selbst aber saß da, die Agende in den ausgestreckten Händen, und das Pferd, das ihn trug, zitterte und war in Schweiß gebadet. Als der Propst wieder den Berg hinabgeritten und auf seinem Hof anlangte, wusste er nicht recht, ob das, was er gesehen hatte, ein Traum gewesen war oder eine Vision oder Wirklichkeit. Dass es aber eine Mahnung für ihn war, an das arme Vieh zu denken, das sich in der Gewalt der wilden Tiere befand, das verstand er. Und er predigte den Bauern von Delsbo so nachdrücklich, dass zu seiner Zeit alle Wölfe und Bären hier im Kirchspiel ausgerottet wurden, wenn sie auch vielleicht zurückgekommen sein könnten, nachdem er heimgegangen war. Hier endete Bernhard seine Geschichte, und alle fanden, dass sie ausgezeichnet war, und es schien eine abgemachte Sache, dass er den Preis bekommen würde. Die meisten fanden, dass Clement zu bedauern sei, weil er den Wettstreit mit Bernhard aufnehmen sollte. Clement aber begann unverzagt. »Eines Tages ging ich aufs Kansen vor Stockholm und hatte Heimweh«, sagte er, und dann erzählte er von dem Männlein, das er freigekauft hatte, damit es nicht in einen Käfig gesperrt und wie ein wildes Tier zur Schau gestellt werden sollte. Und er erzählte weiter, wie er kaum diese gute Tat getan hatte, als er auch schon dafür belohnt wurde. Er erzählte und erzählte, und das Staunen der Zuhörer wuchs beständig. Und als er schließlich bis zu dem königlichen Lakai und dem schönen Buch kam, ließen alle Sennerinnen ihre Arbeit in den Schoß sinken und starrten unbeweglich Clement an, der so merkwürdige Dinge erlebt hatte. Sobald Clement geendet hatte, sagte die Sennerin, er solle das Halstuch haben. Bernhard hat etwas erzählt, was ein anderer erlebt hat. Clement aber hat selbst ein wirkliches Abenteuer erlebt, und das scheint mir mehr wert zu sein, sagte sie. Darin stimmten sie alle mit ihr überein. Sie betrachteten Clement nun, wo sie erfahren hatte, dass er mit dem König geredet hatte, mit ganz anderen Augen als bisher, und der kleine Spielmann wagte kaum zu zeigen, wie stolz er sich fühlte. Aber mitten in der großen Begeisterung fragte ihn plötzlich jemand, was er denn mit dem kleinen Wicht gemacht habe. »Ich hatte keine Zeit, ihm den blauen Napf selbst hinzustellen«, sagte Clement, »aber ich habe den alten Lappen gebeten, es zu tun. Was später aus ihm geworden ist, weiß ich nicht.« Kaum hatte Clement dies gesagt, als ein kleiner Tannenzapfen geflogen kam und ihn an die Nase traf. Er kam nicht aus den Bäumen. Er kam auch nicht von einem Menschen. Es war nicht zu begreifen, woher er kam. »Hahaha, Clement«, lachte die Sennerin, »es scheint, dass die Männlein hören, was wir sprechen. Ihr hättet es gewiss nicht einem anderen überlassen sollen, ihm das Essen in den blauen Napf hinzustellen.«